Herzlich willkommen zur dritten Episode von Gedichtegelaber. Zu unserer dritten Episode dachte sich die liebe Emilia, haha, wir machen das Thema 3. Emilia, wie bist du darauf gekommen oder was dachtest du dir dabei?
Ich finde, bei 3 ist halt auch wieder etwas, wo man ziemlich viel damit machen kann, weil klar, es muss ja jetzt nicht im Titel drin, es kann im Titel drin stehen, es kann vielleicht die Strophenanzahl sein oder die Wörter, die im Gedicht benutzt wurden. Und ich dachte, das ist vielleicht auch ganz interessant.
So ein bisschen eine magische Zahl wie die 7.
Stimmt, gibt das auch natürlich so die Dreieinigkeit oder keine Ahnung, was gibt's noch?
Genau, weil ich dachte mir erstmal so, ja, alle guten Dinge sind 3, richtig?
Ah.
Deswegen nach dieser Episode enden wir unseren Podcast. Spaß. Emile, dann zeig mir mal, was du für ein Gedicht gefunden hast.
Mein Gedicht in der letzten Folge war ja etwas länger, deshalb habe ich mich heute für ein ganz kurzes entschieden, und zwar für ein Gedicht, was aus 3 Versen besteht. Und
wow,
das ist halt eine ganz bestimmte Gedichtgattung, nämlich ein Haiku. Also, ich lese es dir mal vor. Decken auf dem Gras, eine Nacht lang ohne Haus, reich nur durch den Mond.
wow, süß.
Erste Eindrücke, was fühlst du bei dem Gedicht?
Also es ist natürlich sehr kurz. Das kann ich kann jetzt wenigen, also einen ganz, ganz groben, kleinen Eindruck geben. Ich nehme an, es ist so ein bisschen so Campen über den Stern. Mein Dad hat auch früher erzählt, als er seine Fahrradtour gemacht hat, dass er das Hotel, das 1000-Sterne-Hotel, im Sinne von, weil die halt draußen gecampt haben, das erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, schön.
Und
Der hatte viel zu sagen, der Typ.
Und wenn du dir so überlegst, aus welcher Perspektive könnte das so erzählt sein? So, was für eine Person hat dieses Gedicht geschrieben? Das Haiku.
Ein Japaner.
Das schon mal ist, glaube ich, richtig, ja.
Mhm. Dazu muss ich noch sagen, ich glaube, ich lese nämlich sehr gerne japanische Literatur, natürlich nicht auf Japanisch, so intelligent bin ich auch nicht, dass ich diese Sprache sprechen kann, aber normalerweise sind da die Sätze auch ziemlich simpel und kurz. Vielleicht ist das so deren Style.
Auf jeden Fall, also das kann ich mir auch vorstellen. Und man muss auch dazu sagen, so ein Haiku ist halt folgendermaßen aufgebaut. Du hast im ersten Vers insgesamt nur 5 Verse, Silben, im zweiten Vers 7 und in der dritten Zeile hat man dann wieder 5 Silben insgesamt. Das heißt, das beschränkt das schon mal extrem, wie lang das ist. Und vielleicht eignet sich der Japanisch als Sprache auch einfach ziemlich gut.
Ja, weil die haben ja nur Silben. Nee, wir haben ja auch nur Silben. Nee, ich meine, die haben ja sozusagen, weißt du, die haben ja nicht einzelne Buchstaben, außer N, glaube ich.
Ja.
Die haben ja immer nur halt Ba und Ma und sowas halt.
Verstehe, verstehe, ja. Nein, auf jeden Fall hat das ein...
Im Sinne von, die haben immer... Weil wir haben ja auch so zum Beispiel eine Silbe, aber es ist halt mehrere so Buchstaben. Aber die haben immer...
In einem Zeichen mehrere Buchstaben quasi.
Nee, das
meine
ich nicht.
In unserem Verständnis.
Okay, wir sind keine Japaner. Wir sind auch keine Japan-Profis. Egal. Erzähl weiter. Wieso hast du dir das Gedicht überhaupt ausgesucht?
Also, wieso ich es mir ausgesucht habe, ich habe halt erstmal angefangen zu googeln, noch ein bisschen zu recherchieren, bin dann relativ schnell draufgekommen, dass halt sich die Gedichte zum Haiku perfekt für diese Folge eignet, weil es ja 3 Zeiler sind. Und habe mir dann ein paar durchgelesen und ich fand das irgendwie sehr schön, weil es irgendwie so ein Gefühl ist, das super toll ist. Also, einfach mal stell mal vor, du liegst so auf einer Decke draußen und dann bei einer Vollmondnacht und halt eine Nacht lang ohne Haus, also draußen. Und das Einzige, was halt in dem Moment wirklich wichtig ist, ist der Mond, was so richtig so dem Ganzen Bedeutung gibt.
Ja.
Ich finde es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr romantisch, obwohl der das geschrieben hat, ist jetzt wahrscheinlich nicht aus einer romantischen Sicht oder halt nicht aus einer sexuell romantischen Sicht geschrieben hat, weil es war ein zen-buddhistischer Mönch aus dem 17. Jahrhundert.
Schön.
Und das macht es noch irgendwie so wohlig, warmer, weil es irgendwie so ein so innerer Frieden ist, irgendwie so
Ja.
Vollmond.
Von die Buddhisten, die haben ja eigentlich nichts im Sinne von nicht, weil sie arm sind oder so, weil, also
Ja.
doch, weil die haben ja einfach keine
Materiellen.
materiellen Gebundheiten.
Und sie sind ja sehr enthaltsam und
Was
so.
mir jetzt einfällt, ist, dass es eigentlich eine. Das passt eigentlich sehr gut zu meinem Gedicht.
Willst du dann gleich anfangen?
Ja, dann fange ich einfach mal
Okay.
gleich an. Und zwar heißt mein Gedicht Die drei Wanderer. Bevor ich etwas dazu sage, nee, bevor ich das vorlese, möchte ich etwas dazu sagen. Und zwar erinnert mich das sehr an uns, Emilia und mich und einem guten Kumpel von uns, Nikita. Ich lese mal vor. Die drei Wanderer von Karl Busse. Drei Wanderer sind gegangen, und als der Abend fiel, da trugen sie Verlangen nach frohem Kartenspiel. Der Jüngste sprach: Ich bitte, sagt an, geht es um Geld? Und Antwort gab der Dritte: Wir spielen um die Welt. Der Jüngste, frei von Gramme und wie ein Maitag frisch, der warf die Herzendame hellachend auf den Tisch. Dann mag's euch nur nicht grämen, mir bleibt das beste Stück, das soll mir keiner nehmen. Juchhei, ich bin das Glück. Der Zweite mit dem fahlen, durchfurchten Angesicht sprach: Bruder, lass dein Prallen, die Karte fürcht ich nicht. Was schert mich deine Träne und was dein rotes Herz? Ich stech mit der Kreuzzähne, gebt Raum, ich bin der Schmerz. Der Dritte dumpfes Tones hat heimlich nur gelacht, sprach dann von voll bittern Hohnes, was ihr für Späße macht. Ich löse die Welt vom Leide, von Glück und Schmerz und Not. Ich nehm euch alle beide. Trumpf Ass, ich bin der Tod.
Okay, willst du damit sagen, dass du jetzt der Tod bist, weil du die Älteste bist und damit die dritte Person? Okay.
Nein, nicht ganz. Also ganz am Anfang, obwohl, erzähl erstmal, was du davon denkst.
Ehrlich gesagt bin ich in dem jetzigen Moment ein bisschen überfordert. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, war ja quasi der Erste dachte, er gewinnt, dann hat der Zweite den Ersten getrumpft und dann der Dritte alle beide.
Ja.
Und dass sie um die Welt spielen, das, die Metapher verstehe ich gleich noch nicht
Okay.
so ganz.
Dann, also schau mal, ganz am Anfang dachte ich, okay, das ist so ein bisschen so ein Gute-Laune-Gedicht, im Sinne von, das sind drei Freunde, die zusammen reisen und die spielen ein Kartenspiel. Das hat mich halt eher sehr an dich, mich und Nikita erinnert, weil wir halt immer zusammen Karten spielen. Vor allem, wir spielen ja das Spiel 3.
Ja, stimmt.
Dass man uns beigebracht hat, irgendein random Typ hat uns das in einer Bar beigebracht. Und es heißt 3 und da hat man alles dreifach sozusagen, ganz grob. Auf jeden Fall hat mich das daran erinnert. Aber als ich dann ein bisschen mehr mir das durchgelesen hatte, fand ich das halt auch schön, dass zum Beispiel, weil vor allem in dieser Zeile Bruder, lass dein Prallen, das sozusagen angeben, vor allem mit so materiellen Sachen fast, hat keinen Platz in deren Welt zumindest. Und vor allem, weil er sagt ja danach, der Zweite, die Karte fürchte ich nicht, im Sinne von dein Angeben und deine Sachen, so, das schüchtert mich nicht ein. Das fand ich ganz schön, weil es halt so ein bisschen auch eine bestimmte Denkweise, eine Moral so darstellt. Was ich dann dazu auch noch sehr schön fand, ist eben, wo war das? Hier. Wir spielen um die Welt. War es das? Genau, weil normalerweise, hier ist ja die Frage, ich bitte, sagt an, geht es um Geld? Und der Dritte. Und ich finde auch, dass der Jüngste ist sozusagen ein bisschen der Dümmste oder Unerfahrenste und der Dritte halt der Schlauste. Und wenn er eben antwortet, so, nein, wir spielen um die Welt, das zeigt halt eben, dass sie einen bestimmten Lifestyle, sag ich jetzt mal, so leben. Im Sinne von, dass sie unabhängig von Geld und von diesen ganzen, wo wir halt drinstecken, dieses kapitalistische, so man muss viel haben, man muss viel besessen. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen versteckt in diesem Gedicht war. Was aber das letzte, die allerletzte Strophe hat mich ein bisschen verwirrt auch. Oder ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Dieses, ich löse die Welt vom Leide, von Glück und Schmerz und Not. Ich nehme euch alle beide, Trumpf Ass, ich bin der Tod. Das klingt halt so ein bisschen, als ob die ersten beiden so, der erste meinte, ich habe gewonnen, dann der zweite so, nee, ich, du hast mich unterschätzt oder du hast dich überschätzt. Und dann der dritte sagt so, ihr habt euch beide überschätzt, aber ich habe nicht ganz verstanden, was jetzt damit gemeint wurde. Vielleicht so, der Tod ist das letzte Glück, mäßig. Genau, da war ich ein bisschen verwirrt. Aber ich fand es generell sehr süß eigentlich.
Naja, wir haben ja auch die erste, also der Jüngste sagt ja, ich bin das Glück. Der zweite sagt, ich bin der Schmerz und der dritte sagt, ich bin der Tod. Also das ist ja schon mal so eine Art Klimax, weil ich meine, von Glück zu Tod ist ein bisschen extrem.
Ich finde ja auch, der Jüngste ist, wie gesagt, der Unerfahrene.
Genau, das heißt, hast du ja auch schon gesagt. Diese, ja, exakt.
Dieses Steigern.
Und dann sagt er ja von Glück und Schmerz und Not, von Glück und Schmerz, das wäre ja quasi der Jüngste und der Zweite, dass er die also das ist eben das also er nimmt ihnen das weg, oder? Sagt er nicht, ich nehme euch alle beide? Ich finde es...
Ja. Ich finde, das Gedicht ist auf ersten Blick halt so ein ganz süßes, halt so, ja, drei Freunde, die zusammen wandern, reisen, die zusammen einfach ein ganz normales Kartenspiel spielen und sich so ein bisschen aneinander, so gegenseitig veräppeln. Aber da liegt halt etwas noch dahinter.
Ja, total, weil gerade auch, okay, die erste Strophe und wie ein Maitag frisch und dann hell lachend und dann kommt die letzte Strophe mit, ich bin der Tod, so, okay.
Ich glaube, der dritte ist ein bisschen zu, nimmt das alles ein bisschen zu ernst.
Ja, schon irgendwie, so ein bisschen, oder? Ist schon ein bisschen irgendwie zu erfahren, zu makaber, irgendwie so, ja, ihr dummen kleinen Kinder, ihr wisst noch nichts vom Leben.
Ja.
Ja, das wäre doch kritisch, es heißt ja die drei Wanderer.
Ja.
Das heißt, wandern durchs Leben. Und die sind alle an unterschiedlichen Punkten im Leben. Und der Jüngste denkt, oh mein Gott, ich habe im Leben total gewonnen, ich bin so cool. Und dann sagt er so mit 40 so, naja, du weißt noch nicht, wie das dann in der Midlife-Crisis ist. Und dann kommt da dieser alte 90-jährige Mann, der sowieso schon bald stirbt. Und dann sagt er, ja, es ist eh alles scheiße. Ein bisschen so.
Ja, schon. Aber dann ist halt die Frage, vielleicht... Meinst du, nach Glück kommt einfach nur Schmerz und dann der Tod?
Hier sind quasi mit 20 Party, mit 40 Midlife Crisis und mit 90 der Tod. Also ungefähr stelle ich mir das vor, ja.
Und die alle kommen aber zusammen. Und im Sinne, desto älter du wirst, desto mehr realisierst du, dass das Leben mehr halt Wandern und Experience ist als Geld und Gewinnen.
Vermutlich. Hätte ich jetzt vielleicht gesagt. Je länger wir uns dieses Gedicht anschauen, desto abstrakter werden die
genau,
Gedanken.
Genau, das war halt, ich habe mir das erst am zweiten, als ich das zweite Mal gelesen habe, erst dann habe ich so bemerkt, so warte mal, da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Ja, also ich fand das sehr interessant. Noch ein bisschen zum Dichter, wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Carl Bousset, der hat auch im Ersten Weltkrieg, glaube ich, mitgemacht. Also der war, glaube ich, einfach ein Soldat währenddessen. Und nach seinem Tod lebte der liebe Franz Kafka in seinem Haus. Was wir gerade in Deutsch durchgehen.
Oje, oje.
Genau. Vielleicht, was der Letzte meint, ganz kurz. Dieses, ich löse die Welt vom Leide.
Mhm.
Von Glück und Schmerz und Not. Ich nehme euch alle beide. Trumpf Ass, ich bin der Tod.
Mhm.
Heißt, vielleicht geht das in die Richtung, dass der Tod Dinge einfach auflöst.
Mhm.
Und vielleicht, wenn wir zurückgehen zu diesem, geht es um Geld, fragt der Jüngste, und der Dritte antwortet, wir spielen um die Welt. Vielleicht soll das wieder zurückführen zu diesem, ja, du kannst vielleicht glücklich sein von dem, was du besitzt, von dem, wie viel du gewinnst und wie viel Geld du hast, aber im Endeffekt gewinnt der Tod. So Trumpf Ass, das ist das Höchste, das ist das, was halt gewinnen alles wird am besiegt. Ende des Lebens. Ja. Alles besiegt. Der Tod genauso besiegt der alles. Tod. Und vielleicht deswegen und vielleicht auch dieses, ich löse die Welt vom Leide, im Sinne von viele leiden ja auch darunter, wie viel Geld geschätzt wird und wie viel halt im Spiel, wenn wir sagen, das Spiel ist das Leben, wie man im Spiel gewinnt, kann ja auch ganz viel Leiden bringen. Und deswegen vielleicht, ich löse die Welt vom Leiden, soll auch darauf hinführen, dass so das Leben gar nicht so schön ist. Und so wie wir die Welt aufgebaut haben, vielleicht der Tod schöner ist, als es eigentlich.
Ja, es ist ein bisschen eine Prämie in dieses Gedicht.
In einer kapitalistischen Gesellschaft.
Nein, aber das stimmt halt auch, weil wir haben ja auch, also wenn man sich jetzt die letzte Strophe noch einmal durchliest, ist es ja quasi der Tod, der das alles davor
toppt
und wegmacht. Also quasi das Glück, der Schmerz, die Not, das Leiden, alles ist weg, der Tod ist da.
Wie so eine Atombombe, alles auf Null.
Genau. Und es ist irgendwie so, das, was die anderen dachten, das wäre so das höchste Gut, das Glück. Oh nein, der Schmerz. Und dann halt am Ende ist so, nee, alles weg. Tod.
Die Frage ist halt, ich verstehe nicht ganz, wenn wir das jetzt so aus diesem Gedicht rausgenommen haben, dass, was ist die eigentliche Message? So ist es, ja, hängt euch nicht an Geld und materielle Sachen und wie viel du besitzt und so, weil der Tod ist das Höchste. Ich verstehe halt nicht, ob das eher eine sozusagen eine Lehre fürs Leben sein soll oder ob dieser Karl Bousset in diesem Moment einfach hoffnungslos war. Und wenn wir halt darüber das bedenken, dass er im Ersten Weltkrieg war, es macht halt eher ein bisschen Sinn, dass er einfach keine Hoffnung mehr hatte. Vielleicht hat er Dinge verloren, vielleicht hat er Freunde verloren und er denkt sich, während er dieses Gedicht schreibt, so, es bringt sowieso alles nichts, wieso soll ich, was auch immer, vielleicht drei Wanderer könnte auch so etwas mit, im Sinne von die Soldaten, weißt du?
Ja.
Weil Soldaten, die wandern ja, sie müssen auch irgendwo campen. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, aber ich habe, ich glaube vor ein paar Monaten, vielleicht sogar vor einem Jahr schon, wie heißt das, im Westen nichts Neues geschaut. Mhm. Und da war es halt ja so, dass diese Freundesgruppe, als sie eben halt noch jung und ein bisschen naiv waren, haben sie sich ja gefreut auf den Krieg. Sie waren so, das machen wir zusammen, wir gehen in den Krieg, wir gehen an die Front.
Die haben, glaube ich, sogar
und deswegen
sich bemüht, da reinzukommen.
Genau, frohes Kartenspiel. Sie haben sich gefreut, in den Krieg zu gehen. Und dann, desto älter man wird, eben der Dritte, danach merkst du dir so, ja, ich löse die Welt vom Leiden, so Trumpf Ass, ich bin der Tod. Und also ich sag jetzt nicht hundertprozentig, dass die drei Wanderer irgendwas mit Soldaten und Krieg zu tun hat. Aber angesichts dem, dass Karl Bousset auch im Ersten Weltkrieg dabei war, und ich glaube, das Gedicht wurde circa 1920 geschrieben, halt nach der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und das ist ja etwas, ich kann mir vorstellen, dass das dich nie verlässt, wenn du da Teil warst. Das ist vielleicht so eine Lebenslehre war, die er reflektiert hat nach dieser Zeit.
Nein, das ist gut möglich. Und es fühlt sich ja so ein bisschen an, als wäre er, also quasi, als würde sich der Autor am meisten mit der dritten Person quasi identifizieren. Es kommt halt so, als würde er sich da drinnen sehen. Weil es, ja.
Ich weiß noch, wir haben ja vorhin gesagt, dass er so ein bisschen dieses, das Glück und das Spielen auf Geld und das Gewinnen dieses Spieles ein bisschen als vielleicht lächerlich sieht. Haben wir ja so ein bisschen
angedeutet. Ja, angedeutet. Weil heimlich nur gelacht.
Genau.
Aha.
Und sprach dann voll bittern Hohnes, was ihr für Späße macht.
Also er macht sich quasi lustig über die Naivität
Ja.
der anderen, die halt noch nicht zum Leben wissen. Naja, ich finde, man kann ja mehr, also genauso
Ja.
wie halt, ob das jetzt mit Krieg war, mit Soldaten, die halt nicht wissen, worauf sie sich einlassen, oder allgemein der Lebensweg und jung, alt, mittelalt, oder ich glaube, da kann man noch ziemlich viele andere Situationen hineininterpretieren. Nein, aber darauf übertragen, weil es halt auf relativ viel passt.
Genau, aber man sieht halt dieses, ja, das Leben endet irgendwann mal. Die Frage ist halt, was ich immer noch nicht verstehe, so ja, das Leben endet einmal und der Tod gewinnt am Ende, aber was soll ich jetzt fürs Leben mir aus diesem Gedicht nehmen?
Das frage ich mich auch, weil eigentlich deprimiert es mich gerade mehr, als dass ich sage, oh, okay, dann mache ich das. Das ist ein
Genau.
guter Punkt.
Jetzt so.
Aber
Ist
vielleicht
halt die
hat
Frage,
es.
was, so, ich lebe ja immer noch, hoffentlich noch lange. Und eigentlich ist es ja so, ein Gedicht soll dir ja irgendeinen Eindruck hinterlassen. Generell, das sagt man ja auch bei Büchern, so, du sollst etwas daraus lernen. Irgendwie soll es ja dein Leben, das klingt jetzt vielleicht extrem, aber verändern. Und meine Frage ist, was soll ich jetzt aus diesem Gedicht sozusagen für mein Leben nehmen?
Vielleicht gibt es einfach nichts und das ist der
Genau.
Punkt. Das ist das, was das Gedicht so düster auch irgendwo macht, weil es halt einfach eher eine Konfrontation mit der Realität ist, als, keine Ahnung, eine rosarot gemalte Zukunft, wo man sagt, ja, alles ist super und
Das ist halt auch etwas, was
das
mich
Leben ist
überrascht.
toll.
Ja, weil ich habe halt wirklich so, am Anfang fand ich das super süß, so drei Freunde, die so einfach Späße machen und Karten spielen. Deswegen meinte ich ja, das hat mich am Anfang an uns drei erinnert. Aber hier, wenn man sich halt das näher anschaut, dann denkt man sich so, ja, hä, so, wo ist denn jetzt hier die gute Message fürs Leben? So
Fehlt ein bisschen,
fehlt ein
macht ein
bisschen.
bisschen
Man
sad.
könnte halt schon so sagen, so, ja, sei nicht ehrgeizig, sei kein Angeber. Freu dich nicht zu früh. Aber das ist alles ein bisschen, fehlt ein bisschen so das Schöne. Muss man wirklich dazu sagen.
Naja, dann hoffen wir glaub einfach, dass in der nächsten Episode auch Gedichte dabei sind, die uns ein bisschen glücklich stimmen und die vielleicht eine positive Message haben und nicht wieder was mit Tod zu tun
Ja.
haben.
Aber wir können ja ganz grob zusammen. Also dein Gedicht müssen wir nicht zusammenfassen. Es geht
Ja.
um draußen sein.
Ein
Es geht um.
titelloses Ge ein
Genau.
Haiku ohne jegliche Tiefe eigentlich. Doch, also es hat sicher schon ein bisschen Tiefe, aber es ist trotzdem relativ oberflächlich und
Ich
leicht
finde,
zu verstehen.
das ist auch
Zumindest das, was ich mir ausgesucht habe.
der Gegensatz von diesen zwei Gedichten. So, beide haben etwas mit, naja, drei Wanderer. Es ist eigentlich nur der Titel, der da hinausgeht, dass sie draußen halt wandern und in der Natur sich befinden, genauso wie das erste. Aber deins, was du dir ausgesucht hast, das titellose Gedicht, das ist halt schon ganz schön, weil es halt einfach sehr simpel ist und halt, wie du meintest, sehr romantisch.
Ja.
Und hier haben wir halt eher dieses am Anfang fröhliche. Auch ein ziemlich simples Szenario, wo man aber super viel reininterpretieren kann. Und ja, ich finde das irgendwie ganz, ganz schön. Weißt du, zu welcher Zeit das geschrieben wurde?
Meins,
Ja.
17. Jahrhundert, also
Ah, okay. Das
perfekt.
ist noch ein ziemlich, ziemlich krasser Zeitunterschied.
Das stimmt wohl.
Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr leben wie Leute im 17. Jahrhundert.
Und einfach auf der Decke im Gras liegen und den
Nein,
Vollmond
aber ich finde das
anschauen.
eigentlich ganz schön. So, das ist ja auch vielleicht etwas, was der dritte Wanderer hier andeutet, dass ein einfaches Leben, da ohne Geld und ohne, ich verstehe nicht ganz, was der zweite, halt ohne Geld und ohne Ehrgeiz, dass das
Naja.
Leben simpler und schöner ist. Aber da kommt halt wieder, das ist wieder ein bisschen zu vage.
Alles ist vage,
Alles ist vage.
nichts ist konkret, nichts ist gesagt, nichts ist sicher.
Auf jeden Fall. Fazit der Episode.
Fazit der Episode, auch wenn das Gedicht deprimierend war, Lebt euer Leben, habt Spaß. Ja, der Tod kommt irgendwann, aber bis dahin ist es noch ein langer, cooler Weg.
Emilia, willst du vielleicht noch ansagen, was wir für unsere nächste Episode geplant haben?
Für unsere nächste Episode, weil wir ja gerade so viel von Tod und Schmerz geredet haben, haben wir uns überlegt, dass wir das Konterie-Thema dazu nehmen, und zwar Jugend. Genau. Ich glaube, da finden wir ein paar coole Dinge.
Auch im Hinblick dazu, dass wir gerade eigentlich im Peak, oder wie heißt das, wie heißt der Fachbegriff, in der Peripetie, Peripetie unserer Jugend sind.
Ja, Peripetie so
heißt Hochpunkt. Mhm. In einem Drama, oder?
Ja, in einem Drama. Ich weiß nicht, ob man das also Leben übertragen kann, aber ja, unbedingt.
In der Peripetie unserer Jugend, unseren jungen 17, 18 Jahren.
Voll lyrisch ausgedrückt.
Gerade fertig mit dem schriftlichen Abitur. Da dachten wir, können wir ein paar Gedichte über die Jugend uns anschauen und ein bisschen darüber reflektieren.
Amen.
Ja, wir freuen uns schon. Wir hoffen, diese ein bisschen durcheinander gestaltete Episode hat euch gefallen und die Gedichte lest ihr euch nochmal für euch selbst durch.
Und schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssi.